besteuern musst du die Gewinne sowieso immer irgendwann. Also nicht, dass jetzt alle auf die Idee kommen, ich mache nur noch thesaurierende Anlagen, weil dann musst du das ja nicht besteuern. Das ist falsch. Man muss also für passives Einkommen aus Kapitalanlagen nicht zwingend ausschüttende, / dividendenstarke Titel haben. Das verkauft sich allerdings ganz gut. Das ist eine weitere Sau, die gerne durchs Dorf getrieben wird.
Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. In dieser Folge erfährst du die Unterschiede zwischen thesaurierenden und ausschüttenden Investmentanlagen. Und los geht's mit der heutigen Folge. So, liebe Zuhörer, ich habe es gerade schon angeteasert. Es geht hier heute um thesaurierend versus ausschüttend. Für alle, die sich schon mal ein bisschen mit dem Thema Investment beschäftigt haben, sicherlich keine völlig unbekannten Begriffe. Aber die wenigsten wissen dann doch, was verbirgt sich im Detail hinter den beiden Begriffen und was ist zu berücksichtigen, wie beeinflusst ist das Portfolio. Und genau deswegen haben wir uns gedacht, dazu machen wir doch heute mal eine Folge. Und deswegen würde ich sagen, Julian, mein liebster Investment-Experte, geh doch direkt mal rein ins Thema und erklär uns doch mal, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen, oder was bedeutet eigentlich thesaurierend und was bedeutet ausschüttend?
Dann mag ich total gerne starten mit einem Lob an unsere Zuhörenden, denn diejenigen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die sind schon ein wenig in den Investment-Dschungel vorgedrungen. Das ist mit Sicherheit kein absoluter Beginner-Startpunkt, sondern wenn man sich mit diesem Thema thesaurierend und ausschüttend beschäftigt, dann weiß man schon so ein bisschen Bescheid. Also Glückwunsch einfach mal für dich selber, Zuhörende. Du bist da auf dem richtigen Weg und entwickelst dich gut weiter. Ja, womit beschäftigt sich denn jetzt dieses Thema? Grundsätzlich ist da die Fragestellung, wenn ich Geld anlege, dann mache ich das ja, um in irgendeiner Art und Weise davon zu profitieren. Mein Geld soll mehr werden. Und dieses Mehrwerden, das kann unterschiedlichste Quellen oder Arten haben. Das können zum Beispiel Zinsen sein, Dividenden, Gewinne, Kursanstiege, wie auch immer. Und die Frage thesaurierend bzw. ausschüttend beschäftigt sich damit, was passiert denn jetzt mit diesen Gewinnen? Ich will es mal zusammenfassen als Gewinne. Wie fließen die mir zu? Entweder werden die direkt wieder für mich angelegt oder in der anderen Variante, also das ist thesaurierend, oder bei ausschüttend, wie der Name schon sagt, dann werden sie erstmal irgendwie ausgeschüttet, also sie fließen mir direkt konkret zu. Thesaurierend klingt ein bisschen komplizierter, kann man auch einfach als wiederanlegend bezeichnen. Und wenn wir jetzt von wiederanlegend oder von ausschütten sprechen, dann ist es auf jeden Fall immer ganz klar, worüber man da gerade spricht.
Okay, das war doch schon mal ein guter Einstieg, eine gute erste Information. Wie funktionieren denn jetzt thesaurierende oder ausschüttende Investmentanlagen? Was kannst du uns so an ein bis zwei Detailaspekten zuwerfen?
Starten wir mal mit einem Beispiel. Du legst 100 Euro an. Und diese 100 Euro haben jetzt 10 Euro an, die genaue Gewinnart ist mir egal, an 10 Euro Gewinn erzielt. Und die Frage ist jetzt, wie fließen dir diese 10 Euro zu? Klassischerweise wäre das bei wiederanlegend, also bei thesaurierend so, dass der Kurs von den, also immer mit tendenziell, ne? Ausnahmen bestätigen die Regel tendenziell, dass jetzt der Kurs von 100 auf 110 gestiegen ist. Du hast weiterhin einen Anteil, aber der ist jetzt nicht mehr 100, sondern 110 wert. Und bei Ausschütten wäre das so gewesen, dass natürlich auch ein Gewinn von 10 Euro entstanden ist, aber der Kurs steigt jetzt nicht von 100 auf 110, sondern dir wird dieser Gewinn ausgeschüttet. Du kriegst also im Bild gesprochen 10 Euro ausgezahlt und in den meisten Fällen ist es dann so eingestellt bei deinem Depotanbieter, also da, wo dann deine Anlage, die 100 Euro Anlage lag, dass du dann für diese 10 Euro, die dir zufließen, wieder neue Anteile bekommst. In dem Fall 0,1 Anteil. Du hast also dann hinterher 1,1 Anteile im Wert auch von 110 Euro. In beiden Fällen hast du also 110 Euro. In dem einen Fall hast du aber einen Anteil, der mehr wert geworden ist. Und in dem anderen ist der Wert des Anteils konstant geblieben. Aber du hast mehr davon bekommen. Das ist erstmal so die Grundidee. Und wenn man da jetzt ein bisschen genauer hinschaut, dann stellt man fest, grundsätzlich wäre es bei Thesaurieren so, ich sage bewusst wäre, dass du einen höheren Zinseszinseffekt hast, weil das Geld dir nicht erst zugeflossen ist, gegebenenfalls besteuert worden ist, sondern direkt brutto wieder reinvestiert worden ist. Und bei ausschüttend, wenn du jetzt das nicht so eingestellt hast bei deinem bei der Depotstelle, also bei deiner Anlagenverwahrstelle, dass die Gewinne, die dir zufließen, auch direkt wieder für neue Anteile verwendet werden, dann wird das Geld nicht mehr. Aber in beiden Fällen, egal ob es jetzt dafür neue Anteile gekauft werden oder sich dann einfach dann ansammelt, wird es dann, weil es dir zufließt, direkt besteuert, in der Regel mit der Kapitalertragssteuer. Und wenn das jetzt von dem, das, was dir netto, also nach Steuern zugeflossen ist, wieder angelegt wird, dann wird natürlich dann von den, als Beispiel 10 Euro, können dann nur noch 7,50 Euro netto angelegt werden. Also erstmal würde man sagen, du hast einen höheren Zinseszinseffekt. Jetzt Achtung, erstens, besteuern musst du die Gewinne sowieso immer irgendwann. Also nicht, dass jetzt alle auf die Idee kommen, ja, ich mache nur noch thesaurierende Anlagen, weil dann muss ich das ja nicht besteuern. Das ist falsch. Und zweitens hat der Gesetzgeber vor einigen Jahren auch gesagt, ja, wenn man jetzt thesaurierende Anlagen hat und die nur am Ende besteuert werden und da jemand 10, 20, 30, 40 Jahre nicht an das Geld geht, dann kriegen wir ja gar nicht als Staat unsere, aus Sicht des Staates wohlverdienten Steuern ab. Und deswegen wurde ein System eingeführt, was diese auch thesaurierten Gewinne schon vorher fiktiv besteuert. Und das Ganze heißt Vorabpauschale. Das heißt, auch bei thesaurierenden Anlagen, wo die Gewinne intern bleiben, zahlt man dann schon Steuern. Und wenn man jetzt ganz, ganz tief in seine Depots rumklickt, dann sieht man da auch irgendwo immer bei dem Posteingang dementsprechend diese Vorabsteuer, Vorabpauschalsteuer. Das hängt also wieder davon ab, ob die fällig wird und wie hoch, je nachdem, wie das allgemeine Zinsniveau wieder ist. Also das wird relativ schnell auch relativ kompliziert. Wichtig ist einfach nur zu wissen, dass auch noch nicht realisierte Gewinne vorab schon pauschal besteuert werden vom deutschen Staat.
Okay, das war doch erstmal ein guter Einstieg. Hast du noch mal ein vernünftiges Beispiel für uns? Weil ich weiß, du bist mit Bildern immer gut und vielleicht kann man sich das damit noch ein bisschen besser vor Augen führen.
Ja, du kannst dir vorstellen, du hast einen Apfelsamen und den pflanzt du dann in die Erde ein. Bei thesaurierend ist es am ehesten das Bild, du wartest, bis an diesem Baum, den du da gepflanzt hast, Äpfel wachsen. Und jeden Apfel nutzt du, um daraus die Samen zu gewinnen und alle Samen pflanzt du wieder ein, was natürlich dazu führt, dass viel schneller, dass du einen ganzen Wald voller Apfelbäume hast. Und bei Ausschütten kannst du eher sagen, die Idee ist es, dass ich die Äpfel, die da jeweils gewachsen sind, aufesse und nicht wieder einpflanze. Also so mal ganz vereinfacht dargestellt. Also die Frage ist mit, was mache ich mit den Äpfeln? Aber ich kann natürlich jetzt auch, wie gesagt, bei ausschüttenden Anlagen einstellen, ich will diese Äpfel gar nicht alle auffuttern, weil so viele Äpfel kann ich gerade gar nicht essen. Auch die sollen wieder eingepflanzt werden. Aber vom Bild her ist das am einfachsten, um das zu entscheiden und zu unterscheiden.
Okay, ja, finde ich ein gutes Beispiel. Das hat man doch schnell im Kopf. Wie kann ich denn jetzt erkennen, ob die Anlage, für die ich mich entschieden habe, thesaurierend oder ausschüttend ist?
Ah, spannende Frage. Die stellt sich wahrscheinlich jetzt jeder. Grundsätzlich handelt es sich bei Anlagen, wo diese Fragestellung relevant ist, meistens um Investmentfonds. Und wenn ich jetzt einen Investmentfonds kenne, in den ich investieren möchte, sagen wir mal den ABC-Investmentfonds, dann ist es in der Regel nicht so, dass es den nur einmal gibt, sondern wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann gibt es den mehrfach, verschiedene Tranchen, also verschiedene Kategorien. Und unter anderem wird dann unterschieden, ganz oft zwischen der thesaurierenden und der ausschüttenden Tranche. Andere Unterscheidungskriterien sind manchmal noch, ist der zugänglich für jeden Anleger, auch für 10 Euro, dann ist es die sogenannte Retail-Tranche, manchmal auch tatsächlich mit einem R betitelt, oder ist das eine Tranche, wo ich eigentlich nur rein kann, wenn ich mehrere Millionen mitbringe, das ist dann ganz oft die I-Tranche, die institutionelle Tranche. Dann gibt es manchmal noch Tranchen, die sich unterscheiden, in welcher Währung wird denn jetzt dieser Investmentfonds geführt oder wird der vielleicht sogar zu anderen Währungen gehedged, also abgesichert. Dann gibt es also eine Euro-Tranche, eine Dollar-Tranche, manchmal eine Pfund-Tranche und so weiter und so fort. Und relativ schnell merkt man, da kann es mehrere verschiedene Varianten geben. wenn ich mich genauer mit so einem Titel beschäftige, dann steht dann da meistens, ja, das ist hier die thesaurierende oder die ausschüttende Tranche. Und nicht immer gibt es auch beide. Manchmal kann ich unterscheiden, dann darf ich einfach mich überlegen, welchen hätte ich denn gerne. Manchmal ist der aber auch so, wie er ist. Und dann kann ich dazwischen gar nicht wählen, aber vielleicht kann ich noch zwischen Euro und Dollar oder zwischen Endkunden und institutionell unterscheiden.
Okay, ja, das leuchtet auch ein. Würdest du sagen, gibt es etwas, das besser geeignet ist? Also, ja, gibt es ein besser oder schlechter?
Beide haben ihre Daseinsberechtigung und als es diese Vorabpauschale noch nicht gab, da musste ich mir immer die Frage stellen, möchte ich die Gewinne schon unterjährig versteuern oder ganz am Ende? Hing dann von verschiedenen Strategien ab. Ein Beispiel, jeder von uns hat ja auch einen Sparerpauschbetrag, also das ist quasi der Freibetrag für Kapitalerträge pro Jahr. Und wenn ich dann eine ausschüttende Variante hatte, dann habe ich dann eher auch diesen Freibetrag immer ausgeschöpft. Wenn ich jetzt alles durch Zinseszins nur am Ende besteuern musste, dann hatte ich am Ende einen Riesenbetrag an Steuern, der in der Regel deutlich höher gewesen ist als das, was ich als Freibetrag hatte. Deswegen konnte das zum Beispiel eine Idee sein. Aber heute ist das manchmal eher nachgeordnet, weil der nachgeordnet relevant, weil der Staat gesehen hat, nee, wir wollen uns das schon vorher holen und deswegen gibt es diese Vorpauschale und deswegen ist das zum Beispiel steuerlich fast egal. Also ist für den Endkunden nicht die relevanteste Frage in den meisten Fällen.
Okay, jetzt hast du gerade schon wieder von der Vorabpauschale gesprochen, was ja Rückschlüsse darauf zulässt, okay, Steuern spielen bei Thesaurieren und Ausschütten durchaus eine Rolle. Gibt es da irgendwas zu berücksichtigen?
Pauschal würde ich fast sagen, nicht zu versuchen, das zu verstehen, weil da darf man sich wirklich tief einarbeiten. Denn diese Vorpauschale, die wird nicht immer fällig. Die ist dann fällig, wenn das Zinsniveau, meistens durch die Europäische Zentralbank bei uns beeinflusst, ein gewisses Level hat und das beeinflusst dann, ob und in welcher Form die dann zu tragen gibt. Und dann werden auch nur ein Teil der Gewinne wieder abgeführt. Aber es kann dazu auf jeden Fall führen, dass die Frage kommt, ey, warum wurde denn aus meiner Anlage auf einmal 7,83 Euro rausgenommen? Das ist dann genau dieser Betrag, der dann da schon vorab für an den Staat abgeführt worden ist. Wird aber natürlich auch dann bei der endfälligen Besteuerung wiederum berücksichtigt. Also man braucht keine Angst haben, man zahlt es auch dann hinterher nicht doppelt, sondern das ist dann schon alles richtig und das ist tatsächlich richtig Aufwand, alle diese verschiedenen Dinge im Hintergrund zu berücksichtigen für eine depotführende Stelle, was man manchmal gar nicht so alles weiß. Also die haben da wirklich richtig viel zu tun und das ist wahrscheinlich nicht das coolste Geschäftsmodell, andauernd neue gesetzliche Verordnungen vernünftig sauber erfüllen zu können und das auch vernünftig abbilden zu können und zu dokumentieren. Also das ist durchaus eine Herausforderung für die Depotanbieter.
Jo, den Job möchte ich auf jeden Fall auch nicht machen. Aber mache ich auch nicht. Gut, was fällt mir noch für eine Frage ein? Mir brennt auch so ein bisschen auf der Zunge. Gibt es eine Variante, die, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, die besser geeignet ist, aber gibt es auch eine Variante, bei der man sagen kann, die hat besser abgeschnitten?
Kann man so langfristig pauschal schwierig beantworten, weil es hängt natürlich immer von den individuellen Steuervoraussetzungen ab. Und ist auch schwierig zu wiederholen, weil sich natürlich die Lebenssituation irgendwie schneidet mit den Marktgegebenheiten. Also wie entwickelt sich gerade ein Markt? Aber wenn ich das eine nochmal habe, dann ist das andere nicht wieder so. Also wenn ich sage, okay, meine zum Beispiel steuerliche Individualsituation ist in den nächsten Jahren genauso wie die in den letzten 10 Jahren, dann wird ja nicht der Markt wieder genauso sein. Also es ist schlecht reproduzierbar.
Gut, also alles ein bisschen schwammig. Was sagen wir als Fazit? Weil ich glaube, wir haben die großen Fragen zwischen Thesaurieren und Ausschüttend an dieser Stelle, glaube ich, geklärt. Gibt es etwas, wie wir das Ganze zusammenfassen können, beziehungsweise vielleicht auch einen Tipp an die Zuhörer, für welche Variante sie sich entscheiden? Kannst du dazu irgendwas sagen oder ist es dafür zu individuell oder vielleicht auch zu egal? Weil so oder so wird es versteuert und so oder so werfen sie beide Gewinne ab.
Ja, einen Gedanken mag ich vielleicht noch kurz beleuchten. Der ein oder andere hat mit Sicherheit auch schon von der sogenannten Dividendenstrategie gehört. Was bedeutet, ich investiere in besonders dividendenstarke Titel, Unternehmen, Produkte und lasse mir diese Dividenden dann auszahlen regelmäßig auf mein Konto, um das dann als Einkommen zu haben. Natürlich ist es eine gute Idee, aus Kapitalerträgen sich ein passives Einkommen aufzubauen. Jetzt kommt ein Aber. Aber dafür sind nicht unbedingt dividendenstarke Titel notwendig. Manchmal ist es sogar so, dass dividendenstarke Aktien aus Anlegergesichtspunkten ein bisschen verwässern, also sich schöner darstellen, als sie sind, damit viele Anleger da reingehen, weil die sehen, oh, die zahlen viel Dividende, deswegen gehe ich da rein. Es gibt aber auch Unternehmen, die verkaufen so da so, würde man so ein bisschen bildlich sagen, ihr Silbertablett. Oder wie das heißt, wie heißt das?
Auf dem Silbertablett.
Ja, oder ihr gutes Geschirr oder wie auch immer. Also die verkaufen zum Beispiel ihre Gebäude,
Was?
ihre Bilanzwerte und daraus zahlen sie dann Dividenden. Das sind aber dann Dividenden, die sie mit dem operativen Geschäft nicht unbedingt erzielen und stützen aber damit ihren Kurs, weil dann viele Privatanleger da reingehen und sagen, ja, hier habe ich eine überdurchschnittliche Dividendenrendite. Also das sollte man immer wissen, wenn ein Titel hohe Dividenden zahlt, woher kommt das denn auch und kann das auch nachhaltig auch in den nächsten Jahren erwirtschaftet werden? Oder das ist ein Zuschussgeschäft. Und hier haben wir so ein bisschen Schnittmenge, Dividendenstrategie zu ausschüttenden Titeln. Damit möchte ich einfach nur sagen, wenn ich mir ein regelmäßiges passives Einkommen durch Anlagen aufbauen möchte, dann kann ich das machen, indem ich zum Beispiel dividendenstarke Titel, also eher ausschüttende Titel habe. Ich kann aber auch genauso gut Anlagen wählen, die grundsätzlich eine gute Performance erzielen. Darf zum Beispiel auch durch Kurssteigerungen, durch Thesaurieren sein. Und ich kann mir ja einfach ausrechnen, was meine Renditeerwartung ist. Beim Titel sagen wir zum Beispiel mal im Schnitt 9%. Dann könnte ich mir auch genauso gut 9% durch 12 abzüglich Kapitalertragssteuer als Auszahlplan selber anlegen. Dann habe ich sogar noch den Vorteil, dass es sehr konstant immer das gleiche pro Monat ist und nicht erstens nicht immer zum gleichen Zeitpunkt, also die gleichen Raten kommt, aber auch nicht die gleiche Höhe. Man muss also für passives Einkommen aus Kapitalanlagen nicht zwingend ausschüttende Schrägstrich dividendenstarke Titel haben. Das verkauft sich allerdings ganz gut. Das ist eine weitere Sau, die gerne durchs Dorf getrieben wird und in eigentlich jeder Finanzzeitschrift, die was auf sich hält, taucht irgendwann mal diese Begrifflichkeit Dividendenstrategie auf und dafür sind einfach viele Menschen sehr schnell sehr empfänglich dafür. Klingt auch gut, aber ich würde immer pauschal erstmal in nicht danach streben, will ich jetzt eine Anlage, wo explizit mehr Dividenden fließen oder nicht, sondern welche ist die, die mir mehr Gesamtperformance im Verhältnis zu einer geringen Schwankungsbreite, also beim guten Risikomanagement bietet. Also die Anlage an sich muss erstmal gut sein und dann gucke ich, ist die ausschüttend, dann brauche ich mir vielleicht keinen eigenen Auszahlplan zu bauen, wenn ich denn das Geld überhaupt verfügen will oder wenn nicht, dann mache ich das irgendwie anders. Und solange man, vielleicht das noch abschließend, gar nicht unbedingt von diesen Gewinnen, die da entstehen, leben will, sollte man tunlichst darauf achten, dass diese Gewinne, egal ob thesaurierend oder ausschüttend, unbedingt wieder in die Anlage fließen, um mir den Zinseszinseffekt zu ermöglichen. Denn wenn ich die immer wieder abfrühstücke, dann lasse ich den geilsten Effekt des Universums einfach liegen. Das macht gar keinen Sinn. Also auf den Zinseszinseffekt bei Anlagen zu verzichten, einfach wenn man sich freut, da fließt regelmäßig ein paar Euro aufs Konto, die man vielleicht gar nicht braucht, das ist nicht besonders clever.
Ja, das leuchtet ein, weil wir haben ja schon aus den anderen Folgen gelernt, wie wichtig doch der Zinseszinseffekt ist, ne? Ja, well, dann würde ich sagen, schließen wir doch die Folge damit. Ich glaube, die wichtigen Themen haben wir abgefrühstückt und jetzt wird es einfach nur noch unangenehm kompliziert. Insofern würde ich sagen, lieber Zuhörer, keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder
und dein Julian Krüger. Bis zur nächsten Folge.